NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial. NDR 90,3. Abendjournal Spezial.
Stell dir vor, es ist Krieg und du gehst hin. Um diese Frage kreist das neue Stück der Hamburger Theatergruppe Achsensprung. Titel: Kampfeinsatz. Worum es darin geht und wie es entstanden ist, das erfahren Sie in der kommenden Stunde. Mein Name ist Ruth Assayer.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Brisante historische Themen hautnah auf die Bühne gebracht, mit Bildern, viel Musik und wenig Requisiten. Das ist das Markenzeichen der Theatergruppe Achsensprung. Ihre Produktion Kampfeinsatz spielt in der Gegenwart. Heute Abend hat sie in der Krypta im Mahnmal St. Nikolai Premiere.
Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Karl von Clausewitz.
Das Stück erzählt vom Krieg, um das, was er mit den Menschen macht, mit dem Einzelnen, seiner Seele oder, neutraler gesprochen, mit seiner Psyche. Zum Beispiel bei Bundeswehrsoldaten, die aus den Auslandseinsätzen heimkehren. Aus dem Kosovo, aus Mali, dem Libanon oder aus Afghanistan. Oliver Herrmann spielt den Oberstleutnant André Torgau. Aus Afghanistan zu seiner Familie zurückgekehrt, bemerkt Torgau, dass etwas mit ihm nicht stimmt.
Wenn ich einen Einsatzbefehl bekäme, kriege ich jetzt natürlich nicht mehr, würde ich sofort wieder zurückgehen. Egal, Afghanistan oder sonst wo. Ein Teil von mir ist drüben geblieben, den hätte ich gerne wieder. Irgendwie bist du nicht fertig geworden, musst was zu Ende bringen. Den anderen geht es übrigens ganz genauso. Den anderen Veteranen.
Torgas Frau Judith, gespielt von Mignon Remy, versteht nicht, was mit ihrem Mann passiert ist.
Nachts die Schreie. Schweißgebadet, wacht nicht mal auf. Die ersten Male habe ich ihn geweckt. Auch ein Erlebnis.
Das Stück basiert auf dokumentarischem Material. Die Schauspieler haben mit Bundeswehrsoldaten gesprochen und Therapeuten interviewt, die mit kriegstraumatisierten Heimkehrern arbeiten. Einer von ihnen ist der Bundeswehrpsychiater Karl-Heinz Biesold.
Dann fingen die Auslandseinsätze an und wir merkten, dass da Soldaten aus den Auslandseinsätzen zurückkamen, die ja seelische Probleme hatten. Die Schwierigkeiten hatten, sich hier wieder einzuordnen. Und wir hatten eigentlich keine richtigen Instrumente in der Hand, um die zu behandeln.
Weitere Dokumente sind die Erlebnisberichte von Migranten, die plötzlich ihr sicheres Leben in Deutschland aufgeben, um als Freischärler in ihrem Ursprungsland zu kämpfen, sei es im Irak, in Syrien oder der Ukraine.
Und als Grundkonstrukt haben wir jetzt einen Heimkehrer aus Afghanistan als Hauptfigur und der schneidet sich mit einem, der in ein Kriegsgebiet geht. Also einer kommt aus dem Krieg, einer geht aus dem Krieg und die treffen, jetzt mal so grob gesprochen, aufeinander. Dazu kommt noch die Idee, welche Auswirkungen hat beides auf die eigene Familie und damit auf die Gesellschaft.
Erik Scheffler steht nicht auf der Bühne, er führt Regie. Doch letztlich sind Text und Inszenierung eine Gemeinschaftsproduktion. Wie das funktioniert und wie die Theatergruppe Achsensprung ihr neues Stück Kampfeinsatz erarbeitet hat, das hören Sie jetzt im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Der Psychiater und Psychotherapeut Karl-Heinz Biesold ist ein führender Experte auf dem Gebiet der posttraumatischen Belastungsstörung bei Soldaten. Unter seiner Leitung ist am Hamburger Bundeswehrkrankenhaus ein Zentrum für Psychotraumatologie entstanden. Heute ist er im Ruhestand.
Ich überblicke mittlerweile weit über 1000 Bundeswehrsoldaten, die traumatisiert sind. Und da gibt es welche, die wir mit einer 6-wöchigen Behandlung heilen konnten. Und es gibt welche, die schon seit 10 Jahren krank sind und wo man sagen muss, die werden nie mehr wieder ins Leben zurückfinden. Mit X Selbstmordversuchen, mit Obdachlosigkeit. Also da gibt es auch chronische und schlimme Entwicklungen.
Das Problem der posttraumatischen Belastungsstörung bei deutschen Soldaten begann mit den Auslandseinsätzen Ende der 90er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Als dann die Bundeswehr ab 2001 in Afghanistan intervenierte, stieg die Zahl der traumatisierten Rückkehrer.
Manche waren depressiv, manche hatten Schwierigkeiten, sich hier wieder in den Alltag einzufinden. Manche hatten auch große moralische Bedenken, ob das, was sie dort getan haben, politisch gerechtfertigt war, ob das humanitär gerechtfertigt war. Ja, aber wir konnten es eigentlich auch nicht wirklich einordnen, bis wir uns mit diesem Bild der posttraumatischen Belastungsstörung dann auseinandergesetzt haben.
Grob gesagt kann man diese Störung auf drei Grundsymptome reduzieren. Eine ständig erhöhte Erregbarkeit und Wachsamkeit, die sich bis zur Panikattacke steigern kann. Dann sogenannte Flashbacks, das heißt, irgendein Reiz, ein Geruch oder ähnliches, löst plötzlich eine Art Erinnerungsschock aus. Der Betreffende kann die aktuelle Realität nicht mehr wahrnehmen und verhält sich, als sei er wieder in der Kriegssituation. Und die dritte Symptomatik ist eigentlich die logische Folge von all dem, die Vermeidung aller Situationen, die Angst oder einen solchen Flashback auslösen könnten. Die Leute gehen nicht mehr raus auf die Straße, ziehen sich von Familie und Freunden zurück.
Das wurde uns ja vorgeworfen, als wir auch bei der Bundeswehr angefangen haben, uns um dieses Thema zu kümmern. Der Zweite Weltkrieg war viel schlimmer und die Generation hat sowas nicht gehabt. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Das ist auch spät noch untersucht worden, aber wir waren ein Tätervolk und um die Opferrolle hat sich niemand gekümmert. Nicht bei den Soldaten, nicht bei den Frauen, die auf Flucht und Vertreibung vergewaltigt worden sind, nicht bei den Bombenopfern. Das ist mittlerweile aber sehr gut untersucht.
Eine posttraumatische Belastungsstörung kann jeden und jede treffen. Schwere Unfälle oder extreme Unglücks- und Gewalterfahrungen gibt es auch im normalen Alltag. Was sie bei Soldaten auslöst, ist genauso vielfältig wie das, was im Einsatz passieren kann.
Man muss als erstes einmal wissen, ein Ereignis ist dann traumatisch, wenn es unseren bisherigen Erfahrungshorizont übersteigt und damit das Gehirn überfordert und mit dem Erleben von Ohnmacht und Hilflosigkeit eingeht. Es ist immer die Frage, wieso werden Soldaten überhaupt traumatisiert? Das ist doch ihr Beruf. Ja? Und das könnte man bei Feuerwehrleuten und Polizisten genauso sagen. Da kann man nur antworten, die Schwelle ist höher.
Spezialkräfte, die Minen entschärfen, sind gut geschult. Doch manchmal liegen Minen nicht einfach in der Erde, sondern in Massengräbern. Auf so ein Erlebnis kann man sich nicht vorbereiten. Das gilt auch für Sanitäter, die nach einem Bombenattentat ihre Kameraden bergen müssen. Nicht nur die Opfer von Gewalt können erkranken. Der aktive Kampfeinsatz bringt Soldaten in unlösbare moralische Konfliktsituationen, besonders in einem asymmetrischen Krieg, in dem jede Zivilperson und sogar Kinder potenzielle Attentäter sein können.
Es gibt den Begriff des Moral Injury. Und das kann man sich denken, gerade bei Menschen, die aus unserem Kulturkreis kommen. Wir sind ja alle friedlich aufgewachsen und einen anderen Menschen zu töten, ist ja ein Tabu. Und der Soldat hat die Aufgabe, andere Menschen zu töten. Und selbst wenn man sich damit geistig auseinandersetzt, ist es in einer Situation, das tun zu müssen, nochmal was anderes. Und dann gibt es jede Menge noch Komplikationen, die auftreten können. Schießen auf Kinder. Wir haben überall auf der Welt Kindersoldaten. Kinder werden missbraucht im Krieg und. Und wenn solche Fragen nachher da sind, durfte ich das eigentlich tun, was ich da getan habe, dann erschwert das die Verarbeitungsfähigkeit der traumatischen Ereignisse.
Wer an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt, stößt selten auf Verständnis. Zu bizarr, zu unangenehm bis unerträglich wirkt sein Verhalten auf seine Umgebung, auf Freunde und Familie. Über das traumatische Ereignis zu sprechen, ist dem Betroffenen unmöglich, weil die inneren Reize zu stark, zu übermächtig sind. Bei Soldaten kommt hinzu, dass sie manchmal über einzelne Aspekte ihrer Einsätze auch nicht sprechen dürfen, abgesehen davon, dass sich zu Hause in Deutschland kaum jemand eine Kriegssituation vorstellen kann. Ein anschauliches Beispiel dieses Dilemmas zeigt die Theatergruppe Achsensprung in ihrem Stück Kampfeinsatz. In einer Szene besucht das Ehepaar Torgau ein Einkaufszentrum.
Wo warst du?
Hör endlich auf mit deinen Eifersüchteleien. Ich habe eingekauft für den Brunch nachher. Ich war im Einkaufszentrum.
Mit ihrem Mann wird Judith Torgau kaum mehr ins Einkaufszentrum gehen. Das war eine Erfahrung, als hätte sie plötzlich ein drittes Kind. An jeder Ecke erschrickt er, zuckt plötzlich zusammen, die Pupillen weit wie auf Droge. Nicht ansprechbar, nicht in einen Laden ist er zu bewegen, schaut sich gehetzt um, tut aber so, als sei alles bestens.
Geh du mal. Ich stehe nur im Weg. Ich guck mir die Karnickel im Schaufenster an.
Nur mit sehr sanftem Druck bekommt sie ihn hinein zu H&M, um ihm endlich einen Pullover für den Winter zu kaufen. Er grapscht sich irgendeinen, schließt sich in der Umkleide ein und kommt eine Stunde lang nicht mehr heraus.
Einschließen. Da sind wir beim Problem.
Torgau sagt:
Ich brauche keinen Pullover.
Torgau sagt nicht:
Die letzten 100 Male, als wir durch die Stadt spazierten, lief das so. Der erste Mann vorne in der Gruppe geht ganz außen, beobachtet das Haus gegenüber. Der zweite Mann hat das Obergeschoss im Auge, der dritte das Geschoss darunter und so weiter. Der letzte sichert nach hinten. Sie können überall stecken, es reicht einer. Du drehst durch am Anfang. Nachher klappt es besser, du hältst dich an die Regeln. Ins Einkaufszentrum darf der Hund nicht mit. Dein Buddy, der dich sichert. Du willst in jeder Sekunde nach deiner Waffe greifen, aber da ist keine. Da ist keine verdammte Waffe an deiner Seite. Du bist erledigt.
Das könnte Torgau seiner Frau sagen, aber er tut es nicht, weil sie es nicht verstehen würde, wenn er es sagt, und auch nicht, wenn er es nicht sagt. Er schaltet den Fernseher ein.
Sie hören das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Heute geht es um die neue Theaterproduktion Kampfeinsatz der Hamburger Gruppe Achsensprung. Alle Männer der Theatergruppe haben den Kriegsdienst verweigert. Das ist etwa 30 bis 35 Jahre her. Damals herrschte der Kalte Krieg. Die Welt teilte sich in West- und Ostblock. Das atomare Wettrüsten schuf eine abstrakte Drohkulisse, aber die Lage schien übersichtlich. Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Friedlicher ist es nicht geworden, im Gegenteil. Aber neu ist, dass Deutschland seine Soldaten in Kriegsgebiete schickt, um Schlimmeres zu verhindern, zum Schutz von Zivilpersonen, um Frieden zu ermöglichen, so die Begründung. Diese Situation zu hinterfragen, war der Antrieb für das Stück Kampfeinsatz.
Für mich ist dieses Stück in dieser Form, wie wir es hier gewählt haben, die Möglichkeit, eigentlich meine eigene Zerrissenheit, meine eigene Indifferenz gegenüber all den Dingen, die im Moment in der Welt geschehen, auch auszudrücken. Dadurch, dass wir es auf verschiedene Figuren aufteilen und die aber auch aufeinanderprallen lassen. Weil ich merke genau, diese ganzen Aspekte, die die einzelnen Figuren hier verkörpern, merke ich, habe ich in mir. Und das ist etwas, was teilweise kaum auszuhalten ist. Und das ist eine fantastische Möglichkeit, damit auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Stimmen zu diesem Thema.
Oliver Herrmann spielt den Oberstleutnant Torgau, der körperlich und seelisch schwer verletzt aus Afghanistan zurückkehrt und um eine Lebensperspektive ringt. Mignon Remé verkörpert seine Frau Judith.
Ich beschreibe sie als eine Frau, die zu dem Zeitpunkt, wo wir ansetzen mit dem Stück, dabei ist, die Nerven zu verlieren und ihre Geduld zu verlieren mit ihrem kranken Mann. Und deswegen ein schlechtes Gewissen hat, weil ihr Mann krank ist und sie merkt, sie kann ihm nicht mehr helfen. Das ist das eine, womit sie zu tun hat. Und das andere, womit sie zu tun hat, ist vielleicht eine ganz egoistische Perspektive, dass sie ihr Leben noch leben will. Dass sie sich nicht als Opfer, als weiteres Opfer dieses Krieges verstehen will, weil ihre Familie durch die PTBS ihres Mannes zerstört worden ist. Das ist die Position von Judith Torgau, die ich sehr gut nachvollziehen kann.
Der Handlungsstrang, der rote Faden, ist die Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar Judith und André Torgau. Doch um sie herum ranken sich Szenen mit Nebenfiguren, die ihre Problematik in ein neues Licht rücken. Torgau trifft zum Beispiel auf Hacker, einen Mann über 40, erfolgreicher Informatiker, der sich plötzlich entscheidet, in der Ukraine zu kämpfen, weil er dort geboren und seine Kindheit verbracht hat.
Ich erinnere, dass ich in der Zeit des Jugoslawienkrieges, also des ehemaligen Jugoslawiens, 2, 3 Biografien gelesen hatte von Männern, die hier groß geworden sind, die als Kinder hergekommen sind, die, wenn sie drüben waren, in der Heimat ihrer Eltern immer nur als die Deutschen galten, die komplett integriert waren, nicht irgendwelche Underdogs, dass die zum Teil studiert haben, Akademiker waren und die dann irgendwann schlagartig, als hättest du einen Schalter umgelegt, alles aufgegeben haben, weggeschmissen haben, rübergegangen sind in die Länder und dort wirklich getötet haben. Und mit diesem ganzen überhöhten Heimatbegriff und diesen ganzen Symbolen, dieser Symbolhaftigkeit, wo ich davor stand und ich dachte immer, ich fasse es nicht, ich begreife es nicht. Und es ist ein Versuch, dieses Phänomen irgendwo ein Stück weit mehr zu verstehen. Und wir erleben es ja jetzt eben immer wieder, zum Beispiel im Donbass-Konflikt.
Der Anspruch der Gruppe Achsensprung an ihre neue Produktion ist hoch. Darzustellen, was aktuell passiert, was Menschen in den Krieg treibt, wie er sie verändert. Um das besser zu verstehen, haben sie gemeinsam geschrieben, diskutiert, inszeniert. Den ersten Schritt machte Oliver Herrmann.
Ich habe so 2, 3 Szenen erstmal als Skizzen entworfen, also erstmal Grundfiguren entworfen, die mir zum Teil gnadenlos um die Ohren gehauen wurden, zum Teil aber auch Verhalten Mensch gar nicht so schlecht, damit kann man aufbauen. Also wir haben im Grunde genommen wie so ein Lego-Haus, haben wir erste Steinchen auf die Grundplatte gesetzt und dann hat man mal ein Steinchen ausgewechselt, dann hat man da mal verlängert, dann hat man mal wieder eine ganze Farbe rausgekickt und so ist das Ganze eigentlich Schritt für Schritt gewachsen.
Die Gruppe bestimmte Erik Scheffler zum Dramaturgen und Regisseur.
Hier habe ich die Erfahrung gemacht, es ist super zu fünf zu schreiben. Olli hat sehr viel vorgeschrieben, ich habe aus den Interviews Szenen gemacht. Es geht ja vor allem darum, es situativ darzustellen. Wir wollen ja kein Doku-Theater machen, sondern lebendiges, spritziges Theater, was Kunst wollen wir machen. Ja, uns wurden die Szenen schwer um die Ohren gehauen, Olli sowie mir selbst. Und dann, als ich die Oberhoheit bekommen habe, habe ich dann irgendwann gesagt, ja, wenn ihr da eine ganz andere Meinung habt, dann schreibt doch was dazu. Nicht eine Szene, sondern einfach schreibt einen Monolog. Schreibt, was euch aus dem Kopf fällt. Und das haben alle gemacht, alle fünf. Jeder hat so seine Funktion. Und daraus habe ich das Material gewonnen, um situativ zu schreiben. So entwickelt sich das Projekt. Und das ist bis heute so.
Schreiben, verwerfen, neu schreiben, ausprobieren, diskutieren und wieder schreiben. Der Text wucherte. Das war der Moment, in dem Michael Bideller sein Talent bewies. Er kürzte das Stück radikal auf eine rhythmisch gut strukturierte Collage von 19 knappen Szenen.
Es ist eine Ästhetik der Reduktion. Das heißt, es gibt keine Bühnenbilder, keine aufwendigen Kostüme, sondern es sind wirklich die Schauspieler im Mittelpunkt. Und wir arbeiten viel mit Projektionen von sowohl künstlerischen Werken, also Bildern. Wir haben in Weltenbrand mit Bildern von Otto Dix gearbeitet. Wir haben hier in Kampfeinsatz Bilder eines Hamburger Künstlers Andreas Karmers. Und auch mit Fotos aus der jeweiligen Zeit oder Zeichnungen, um damit quasi ein Bühnenbild oder auch etwas Situatives zu schaffen, in das die Schauspieler hineinwirken.
Ein ganz wesentliches Element der Achsensprung-Produktionen ist die Musik. Markus Vogt komponiert zu den Szenen passende Sounds, spielt verschiedene Rollen und improvisiert dazwischen mit seiner Posaune.
Natürlich kann Musik Dinge ausdrücken, die nicht in Worte fassbar sind, ja. Sie kann unterstützen, sie kann aber auch andere Ebenen aufzeigen oder sie kann was völlig brechen oder sie kann etwas ins Absurde treiben. Und das versuchen wir hier auch in unseren Achsensprungstücken einzubauen, sodass wir dadurch natürlich eine ganz andere Emotionalität in die Stücke reinbringen können, als wenn es reines Sprechtheater wäre.
Diese spezielle Mischung kennzeichnet auch das neue Stück Kampfeinsatz. Eine offene Bühne mit wenig Requisiten, ein intensives Spiel durch Sounds und Bilder begleitet, verstärkt oder konterkariert. Das ergibt ein dichtes, sinnliches Theatererlebnis. Ein weiteres Markenzeichen von Achsensprung, so Erik Scheffler: Das, was auf der Bühne passiert, ist das, was der Gruppe auf der Seele brennt.
Wir haben hier mit unserer freien Gruppe die Möglichkeit, wirklich genau das zu machen, was wir machen wollen und vor allem auch, wie wir es machen wollen. Im Normalfall ist man als Schauspieler immer weisungsgebunden, gerade an Theatern, und muss viel Unsinn mitmachen, sehr viel Unsinn, auch schöne Sachen. Ohne Zweifel. Aber hier ringen wir wirklich mit Themen, ringen mit uns. Und eine Qualität der Truppe ist auch, dass jeder wirklich das Seine mit reinbringt. Das drückt sich auch dadurch aus, dass wir die ganze Technik während des Spielens von selber machen. Das ist schon ein einzigartiges Glück, was wir miteinander haben. Wir sind seit 20 Jahren kennen wir uns und machen viele Dinge miteinander. Und wir erleben eigentlich das, was ein Schauspieler erleben will. Die größte Freiheit in Themenwahl und Form.
Seelische Verletzungen sind schwerer zu fassen als körperliche. Und so hatten Soldaten, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankten, zunächst Schwierigkeiten, dass ihr Leiden innerhalb der Bundeswehr als einsatzbedingt anerkannt und entsprechend behandelt wurde. Das geschah erst durch politischen Druck von außen und intern durch die kontinuierliche Arbeit von Experten wie Karl-Heinz Biesold.
Mittlerweile ist das Thema auch überall in der Schulung drin, in der Einsatzvorbereitung wird über solche Dinge geredet. Das könnte natürlich noch besser sein, es könnte immer alles besser sein, aber die Akzeptanz ist da und es gibt auf der anderen Seite aber immer noch Leute, die halten das für, ja, auf gut Deutsch gesagt, Weicheierei.
Die deutsche Militärpsychiatrie hat eine unrühmliche Tradition. Mit äußerst brutalen Behandlungsmethoden trieben deutsche Psychiater im Ersten und Zweiten Weltkrieg traumatisierte Männer wieder an die Front. Die heutige Praxis stellt einen Paradigmenwechsel dar. Nicht die Wehrfähigkeit der Armee um jeden Preis, sondern der Blick auf das Individuum leitet das Handeln.
Momentan werden die Behandlungsstrategien genau danach geguckt, was will der Patient. Wir fragen die Patienten selbst, was sie wollen, und erstaunlicherweise wollen viele Soldaten beim Militär bleiben. Ne? Dann gibt es welche, die sagen von vornherein, ich kann mir nicht vorstellen, jemals noch mal eine Kaserne zu betreten oder eine Uniform anzuziehen. Ne? Bis zu solchen Ausmaßen geht das und da wird auch niemand gezwungen. Dann hilft man ihnen sozusagen dann den Weg ins Zivilleben zu finden, ne? Oder wohin auch immer.
Viele Soldaten bleiben beim Militär, weil sie sich außerhalb wenig akzeptiert fühlen. Die Indifferenz und latente Ablehnung gegenüber der Bundeswehr erleben sie zum Teil als verlogen. Drastisch ausgedrückt etwa so: Wir riskieren unser Leben, damit ihr in Ruhe konsumieren und euch als Pazifisten fühlen könnt. Karl-Heinz Biesold formuliert es moderater.
Dass man bei uns endlich mal akzeptiert, dass diese Soldaten nicht irgendeinen Privatjob tun, sondern etwas für unseren Staat machen. Das ist eine Parlamentsarmee. Alle Einsätze sind durchs Parlament abgesegnet. Und wenn sie dann Schaden erleiden, müssen sie auch sämtliche Unterstützung auch in der Bevölkerung haben. Und das ist etwas, was bei uns immer noch fehlt.
Sie hören das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Welchen Preis zahlt eine Gesellschaft, die Waffen und Soldaten in Kriegsgebiete schickt? Und welchen Preis zahlt sie, wenn sie es nicht tut? Seit täglich Tausende von Menschen nach Deutschland flüchten, bekommt diese Frage eine neue Brisanz. Die Gruppe Achsensprung gibt mit ihrem Stück Kampfeinsatz keine eindeutige Antwort. Aber sie zeigt, so die Schauspielerin Mion Remy, mit den sinnlichen Mitteln des Theaters die Aspekte, die in Nachrichten, Zeitungsanalysen und Fernsehkommentaren meist unter den Tisch fallen.
Der Reiz von Krieg, die Abscheulichkeit von Krieg, die Folgen von Krieg, die Verlockung und die Versuchung, wer ist gut, wer ist böse, all diese Fragen, all diese Gedankenflächen, die um dieses Thema kreisen, werden hier bildhaft und akustisch und durch Konstellationen auf die Bühne gebracht, was kein schriftliches Medium und kein einfach nur abbildendes Medium so schafft.
Wie der Krieg die Menschen verwandelt, dazu hat Schauspieler und Musiker Markus Vogt für das Stück drei sogenannte Miniaturen geschrieben. Texte, die Situationen aus historischen Kriegen darstellen. Zum Beispiel aus dem Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 das christliche Europa verwüstete. Protestantische und katholische Fürsten und Länder rangen um die Vorherrschaft auf dem Kontinent. Es gab ständig wechselnde Bündnisse und Allianzen. Michael Bidella spricht den Text.
Mein früher hitziges Feuer, das einst für Wahrheit, Recht und Heimat in mir loderte, war längst einer abgeklärten Verwirrung gewichen. Das Handwerk hieß Kampf, und ich gehörte nun dorthin, wo zu saufen, zu fressen, zu rauben und zu marodieren war. Wofür und warum, war in dieser wüsten und verschlungenen Welt schon längst nicht mehr festzustellen. Das folgende Ereignis, von dem ich nun berichten möchte, fand statt, nachdem ich schon mehrmals konvertiert war. Der Krieg ging für mich ins 14. Jahr und ich kämpfte zu der Zeit für die Sächsisch-Kaiserlichen, als wir Oberst Torstenson bei Breitenfeld in die Enge trieben. Im Nu befand ich mich inmitten eines Hexenkessels aus dickem Pulverdampf, Staub und Blut. Die klappernden Harnische, das Singen der Kugeln über unseren Köpfen, die krachenden Piken und das Geschrei der Rasenden und der Sterbenden fügte sich mit den Trompeten, Trommeln und Pfeifen zu einer greulichen Musik. Die Erde die doch die Toten bedecken soll, wurde nun mit ihnen überstreut. Überall Köpfe, Leiber und Hände, die zuckten, als wollten sie zurück ins Gedränge. Plötzlich, und in diesem tobenden Höllentanz völlig unerwartet, stand er mit gezücktem Dolch vor mir. Mein alter Kampfesbruder Christoph, mit dem ich vor vielen Jahren als Landsknecht an der Dessauer Elbbrücke für die Dänen in die Schlacht gezogen war. Am liebsten hätte ich ihn wohl umarmen wollen. Doch wie gelähmt standen wir uns, vor Todesangst schwitzend, mit erhobenen Waffen und weit aufgerissenen roten Augen gegenüber. Du alter Hund, das wird ein kurzes Wiedersehen, wenn dir deine Seele nicht im Leib festgewachsen ist. Als er auf mich zustürzte, rammte ich ihm meine Lanze in die Brust, dass die Rippen barsten. Denn so sind die Regeln in dieser unübersichtlichen Welt, dem Tod. Entgehst du nur, indem du mit gottloser Courage den Nächsten niedermachst.
Der Psychiater und Psychotherapeut Karl-Heinz Biesold hat in den letzten Jahrzehnten unzählige Soldaten behandelt, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt sind. Zuerst geht es darum, die Betroffenen so weit zu stabilisieren, dass sie überhaupt wieder einigermaßen normal schlafen, essen und den Alltag bewältigen können. Dann wird versucht, die traumatische Situation so durchzuarbeiten, dass das Gehirn die Reizüberflutung langsam zu einer chronologischen Geschichte ordnen kann, wie der Psychiater erklärt.
Wir nennen das Traumakonfrontation, um eben diese bruchstückhaften Erinnerungen wieder zusammenzufügen, sodass die Geschichte für den Betroffenen Anfang und ein Ende hat. Und er das zusammen oder sie das zusammenkriegt, was passiert ist. Und das ist natürlich in der Therapie häufig mit ganz starken auch Reaktionen der Traumatisierten verbunden. Abreaktion oder dass es den körperlich auch extrem schlecht geht. In der Regel geht es allen bei der Traumakonfrontation erstmal schlechter und das muss der Therapeut aushalten.
Besonders bei Soldaten stehen Entstehung und Behandlung einer PTBS eng in einem politischen Zusammenhang. Anders ausgedrückt, Ziel und Sinnhaftigkeit des Einsatzes spielen bei der Heilung eine Rolle. Das reflektiert der Einzelne allerdings sehr unterschiedlich. Karl-Heinz Biesold war 2003 in Afghanistan, als bei einem Selbstmordattentat die ersten Bundeswehrsoldaten ums Leben kamen.
Die Grundeinstellung war da, ja gut, wir gehen nach Afghanistan und wir versuchen dabei zu helfen, dieses Land zu stabilisieren. Und wir Mediziner sind auch rausgefahren und haben in zivilen Krankenhäusern humanitäre Hilfe geleistet. Aber die Einstellung bei jedem Soldaten war da, ich bin eigentlich aber nicht bereit, mein Leben für diese Sache in Afghanistan zu lassen. Wenn man in die Krankenhäuser fährt und wird da freundlich von den Leuten aufgenommen, die sind dankbar und man kann auch wirklich was tun. Aber ich möchte nicht von denen auf dem Rückweg eine Bombe unter das Fahrzeug gelegt bekommen.
Nun ist in Afghanistan nicht nur humanitäre Hilfe geleistet worden, aber dieser Aspekt hat viele Soldaten motiviert und wurde durch die Konfrontation mit einer völlig fremden, archaischen Lebenswelt manchmal auf eine harte Probe gestellt. Solche Erfahrungen sind in der Theaterproduktion Kampfeinsatz mitverarbeitet. Oberstleutnant Torgau alias Oliver Herrmann berichtet.
Eine 14-Jährige war das Opfer einer Massenvergewaltigung. Und die Familie wollte sie danach an ein Bordell verkaufen. Ja, da haben wir zusammen mit der afghanischen Polizei Razzien gemacht. Im Bordell und bei der Familie. Boah, gab das eine Schreierei. Was mischen die sich denn da ein? Was mischen wir uns denn da ein?
Was wurde aus dem Mädchen?
Die ist jetzt relativ in Sicherheit. Im Gefängnis. Die freiwilligen Helfer, die mit uns zusammengearbeitet haben, als Dolmetscher, Sannis oder Köche oder was auch immer, die müssen jetzt alle selbst Asylanträge stellen, weil sie hier Todeskandidaten sind. Die überleben unseren Abzug nicht. Edel wie Mandela gehst du rein und als Rassist kommst du wieder raus.
Torgau überwindet schließlich seinen Hass. Ihm gelingt so etwas wie Heilung. Aber das genaue Ende dieses mutigen und expressiven Theaterstücks wird hier nicht verraten. Es ist, so Erik Schäffler, positiv.
Unsere Protagonisten sind in sehr, sehr schwierigen Situationen.
Aber für uns wichtig ist, dass man sieht, dass diese Menschen auch Entscheidungen treffen. Das heißt, der Thurgau beschließt, trotz aller Leiden, trotz aller Auseinandersetzungen, jahrelangen Auseinandersetzungen, die er führt mit sich und seinen Problemen, nimmt sein Leben in die Hand. Er scheitert nicht, so wie keine Figur im Stück scheitert, sondern es geht weiter, es öffnet sich. Unser Ende ist meiner Meinung nach positiv, bei aller Infragestellung der Dinge.
Die Theatergruppe Achsensprung spielt morgen und übermorgen um 19 Uhr in der Krypta im Mahnmal St. Nikolai in der Willy-Brandt-Straße und dann wieder nächste Woche von Donnerstag bis Sonnabend. Weitere Vorstellungen gibt es Anfang nächsten Jahres im Körperforum in der Hafen City. Das war das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3 über die Theaterproduktion Kampfeinsatz. Mein Name ist Ruth Assayer. Guten Abend.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.